Herzlich willkommen zum fünften Podcast von Das Abenteuer Coaching von und mit Sebastian Stockebrand. Präsentiert von www.dasabenteuerleben.de, dem ersten deutschen Edutainment-Portal. Liebe Hörerinnen und Hörer, im letzten Podcast haben wir ja begonnen, über Fragetechniken zu sprechen. Ich habe Ihnen das Präzisierungsmodell erklärt, mit dem Sie ganz gezielt sprachliche Unschärfen aufspüren können und sich mit geeigneten Fragen mehr Klarheit verschaffen können. Es ging also um das Nachfragen, um besser zu verstehen. Im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit systemischen Fragen, die der Coach einsetzt, um den Klienten dabei zu unterstützen, neue Ansichten, Ideen oder Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. Daher auch der Titel des heutigen Podcasts: Mit Fragen zu neuen Ufern. Systemische Fragen sind dabei das Was, also das Werkzeug, mit dem der Coach arbeitet. Aber bevor wir mit dem Werkzeug anfangen, müssen wir uns ein bisschen der Theorie zuwenden, also dem Wie, der Haltung des Coaches. Ja, was sind denn die systemischen Theoriegrundlagen des Coachings? Naja, also in systemisch steckt ja schon der Begriff System und gemeint sind hier soziale Systeme. Also soziale Systeme sind zum Beispiel unsere Familie, das Familiensystem oder unser Abteilungssystem in unserer Firma. Das kann auch das System eines bestimmten Freundeskreises sein oder auch meinetwegen das Kegelvereinsystem. Aus systemischer Sicht sind soziale Systeme reine Konstrukte. Systeme sind nicht greifbar. Der Psychiater und Psychoanalytiker Fritz B. Simon sagt immer so schön, man kann sie nicht küssen. Also sie können ihre Mutter küssen oder ihre Tochter, aber sie können nicht ihre Familie als solche küssen. Sie können auch ihren Chef küssen, wovon ich jetzt ausdrücklich abrate übrigens, aber sie können nicht ihre Abteilung als solche küssen. Das klingt bestimmt noch ein bisschen abstrakt, aber jeder kennt doch aus dem Alltag, dass wir zu bestimmten sozialen Systemen gehören und zu anderen nicht. Also ich gehöre zum Beispiel zum Familiensystem Stockebrand, aber nicht zum Familiensystem Müller. Und in meiner Firma gehörte ich zum Abteilungssystem Controlling, aber ich gehörte nicht zum Abteilungssystem Vertrieb. Aber diese beiden Systeme, Controlling und Vertrieb, gehörten wieder zum Unternehmenssystem als solchen. Alle diese Systeme weisen ganz bestimmte Strukturen auf. Und zwar sind die gekennzeichnet durch bestimmte Beziehungs-, Kommunikations- und Handlungsmuster. Und die sind so speziell bei jedem System, dass sie das eine System vom anderen abgrenzbar machen. Ganz praktisch wissen Sie das, wenn es um Kommunikationsmuster geht. Also überlegen Sie doch mal, dass Sie in bestimmten sozialen Systemen, zum Beispiel Ihrer Familie, einen ganz bestimmten Jargon haben, also eine eigene Sprache. Ich nenne das jetzt mal Systemjargon. Ich habe zum Beispiel früher als Abteilungsleiter gern gesagt, das muss stringent sein. Das war so eine Lieblingsvokabel von mir, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich habe gesagt, das muss stringent sein oder das erscheint mir nicht stringent. Meine lieben Mitarbeiter haben das dann irgendwann aufgegriffen und plötzlich hörte ich in einer Sitzung solche Ausdrücke wie, das stringiert nicht, oder noch schöner, meine Lieblingsvokabel, das ist nicht stringibel. Also Sie merken, da hat sich quasi ein Jargon, eine Geheimsprache unter den Controllern gebildet. Ein weiterer Punkt in der systemischen Theorie ist, dass man davon ausgeht, dass Menschen im System entstehen. Das heißt, ab der ersten Minute sind sie ein Teil des Systems und spielen in dem System eine Rolle. Wenn Sie zum Beispiel Kinder haben, dann wissen Sie, dass ab der Geburt Ihres Kindes Ihr Kind Teil des Familiensystems war und dass auch das ganze System verändert hat. Und interessant ist auch noch, dass wir uns in verschiedenen sozialen Systemen völlig unterschiedlich verhalten. Das heißt, wir reden mit unseren Fußballkumpels anders als mit unserer Oma oder mit unserem Chef. Systemisch denken heißt zirkulär denken, also kreisförmig. Was das heißt, zeigt vielleicht eine Geschichte vom Mullah Nasruddin. Das ist so der Till-Eulenspiegel des Orients. Also Mullah Nasruddin wandert nachts eine einsame Straße entlang, als plötzlich eine Schar Reiter auf ihn zukommt. Jetzt fängt seine Fantasie an zu arbeiten und er glaubt, oh Gott, das sind ein paar Gauner, die kommen, um mich auszurauben oder mich zu verschleppen. Er fängt an loszulaufen, springt über eine Friedhofsmauer und versteckt sich in einem offenen Grab. Die Reiter sehen das, sind da etwas konsterniert. Sind übrigens ganz ehrbare Männer. Und sie verfolgen ihn und finden ihn zitternd in diesem Grab. Und dann fragen sie ihn, Was machst du da in diesem Grab? Darauf sagt Mullah Nasruddin: Tja, also dass ihr eine klare Frage gestellt habt, heißt nicht, dass es eine einfache Antwort gibt. Es hängt alles vom Standpunkt ab. Ich bin euretwegen hier und ihr meinetwegen. Jetzt wird vielleicht schon etwas klarer, was zirkulär heißt. Es gibt da auch ein ganz praxisnahes Beispiel. Der Mann geht nach der Arbeit immer in den Keller und bastelt, weil seine Frau, wie er meint, ständig meckert. Die Frau meint, sie meckert ständig, weil der Mann immer im Keller verschwindet und nichts mit ihr unternimmt. Bei so einer Konstellation, tja, da macht doch die Suche nach einem Schuldigen keinen Sinn, oder? Das ist ein bisschen wie das Henne-Ei-Problem. Ohne Henne kein Ei, ohne Ei keine Henne. Bei diesem Ehepaar ist es so, das Verhalten des Mannes bestimmt zumindest teilweise das Verhalten der Frau. Und das Verhalten der Frau bestimmt zumindest teilweise das Verhalten des Mannes. Es handelt sich hier also um einen Rückkopplungsprozess. Das ist so ähnlich, und man mag mir jetzt das Beispiel verzeihen, wie bei einer Zentralheizung mit Heizkörper und Thermostat. Wird es kalt, springt die Heizung an, wird es warm, stellt der Thermostat sie ab. Also ein Kreislauf. Hier würde ja niemand auf die Idee kommen und fragen, wer sorgt denn jetzt dafür, dass wir immer eine angenehme Temperatur haben? Der Heizkörper oder der Thermostat? Für die Haltung des Coaches bedeutet das, es macht ja keinen Sinn, nach Schuldigen zu suchen, sondern es hilft eher, darüber zu reflektieren, welche Muster von Kommunikation, Beziehung und Handlung zu einem bestimmten Ergebnis führen, nämlich der Lage, in der man gerade steckt. Wenn wir jetzt nochmal an diese Ehesituation denken, dann ist das Muster recht einfach, und zwar Keller, meckern, Keller, meckern, Keller, meckern und so weiter und so fort. Und hier würde es Sinn machen, dass man überlegt, wie können wir dieses Muster verändern und anders stricken, sodass es zieldienlicher ist, dass beide zufriedener sind. Kommen wir jetzt zu den systemischen Fragen. Was zeichnet denn systemische Fragen aus? Also zunächst mal sind systemische Fragen immer offene Fragen. Das heißt, es sind Fragen, die nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können, wie: Hat dir das Essen geschmeckt? Es sind typischerweise die ganzen W-Fragen. Wer, wie, was, wann, womit? Nehmen Sie mal folgenden Dialog als Beispiel, um den Unterschied zwischen geschlossenen und offenen Fragen klarzumachen. Der Chef spricht mit Herrn Müller. Chef fängt an: Müller, haben Sie die Unterlagen für die Projektsitzung nächste Woche erhalten? Ja. Haben Sie sie schon gelesen? Ja. Haben Sie alles verstanden? Ja. Haben Sie sich schon Gedanken über Verbesserungen gemacht? Nein, bis jetzt noch nicht. Schaffen Sie das bis nächste Woche? Ja. Na, dann ist gut. Ja, was denken Sie, was dieses Gespräch gebracht hat? Was hat der Chef jetzt Neues erfahren? Was hat er wirklich von Herrn Müller erfahren? Ich glaube persönlich, dass mit geschlossenen Fragen zu operieren ein super Instrument ist, um als Chef genau das zu hören, was man hören will. Jetzt mal das natürlich überzogene Gegenbeispiel mit offenen Fragen. Müller, was sagen Sie zu den Unterlagen für die Projektsitzung nächste Woche? Also ich finde die ersten beiden Punkte sehr gut, aber der Rest passt nicht zu unserer Strategie, finde ich. Aha, wie würden Sie sie denn formulieren? Das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht so aus der hohlen Hand beantworten. Aber ich kann ja mal versuchen, die Punkte neu zu formulieren. Bis wann meinen Sie denn, dass Sie diese Neuformulierung hinbekommen? Wissen Sie, damit wir sie noch vor der Projektsitzung besprechen können? Naja, also bis Dienstag müsste ich das schaffen. Gut, dann besprechen wir das Ganze Dienstagnachmittag. Na, merken Sie den Unterschied? Offene Fragen öffnen. Hier ist jetzt wirklich im zweiten Beispiel eine echte Kommunikation entstanden, in der beide klarer verstanden haben, was die Gegenseite denkt und will. Eine weitere Eigenschaft systemischer Fragen ist folgende: Sie bringen den Klienten zum Denken und regen ihn an, neue Lösungen zu suchen. Das heißt, ich stelle keine Reporterfragen, also rückwärtsgerichtete Fragen, die für den Klienten absolut nichts Neues enthalten. Zum Beispiel die Frage: Was ist Ihre Funktion? Ja, da denkt der Klient keine Sekunde drüber nach und beantwortet das einfach. Wenn ich aber frage, woran merken Ihre Kollegen, dass Sie Ihrer Funktion gemäß handeln? ja, dann muss man vielleicht schon ein bisschen länger nachdenken. Wenn ich jetzt Sie persönlich fragen würde, was ist Ihr Beruf, dann hätten Sie doch die Antwort sofort auf der Zunge. Wenn ich Sie aber frage, woran merken Ihre Kollegen, dass Sie in Ihrem Beruf gute Arbeit leisten, dann würden Sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen nachdenken. Die dritte Eigenschaft von systemischen Fragen ist folgende. Systemische Fragen sind niemals Suggestivfragen. Ich würde also in meiner Rolle als Coach niemals sagen, Sie sind doch auch der Meinung, dass Sie mit Ihrem Chef mal Klartext reden müssen. Oder wäre es nicht besser, wenn Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig informieren? Oder Sie werden sich doch nicht etwa damit abfinden, dass man Sie nicht befördert hat. Ganz subtil ist es, naja, wenn ich mich noch anbiete, also wenn ich sage, haben Sie das auch schon mal erlebt wie ich, dass ein zu weicher Führungsstil zu absolutem Chaos führt und die Mäuse auf den Tisch tanzen? Suggestivfragen drängen den Klienten in eine Richtung, und zwar in meine Richtung, die des Coaches. Und das ist nicht in Ordnung. Ich habe mal einen anderen Coach sagen hören, ja, also den Kunden habe ich jetzt fast da, wo ich ihn hinhaben will. Da muss ich Ihnen wirklich gestehen, da dreht sich mir der Magen um. Es geht ja nicht darum, dass meine Weltanschauung, also die Weltanschauung des Coaches bestätigt wird oder sagen wir mal etwas rabiater meine Vorurteile bestätigt werden, sondern es geht auch darum, dass der Klient eine für ihn geeignete Lösung findet. Und als Coach bin ich dafür da, ihm dabei zu helfen. Aus dem Grunde sind im Coaching Suggestivfragen ein absolutes No-Go. So, nach diesem Rundumschlag zum Thema systemische Theoriegrundlagen und Eigenschaften systemischer Fragen will ich Ihnen jetzt endlich drei systemische Fragetypen vorstellen. Der erste Fragetyp sind die zirkulären Fragen. Na, da geht Ihnen schon ein Licht auf. Sie erinnern sich, Keller meckern, Keller meckern. Und diese zirkulären Fragen sind quasi ja, das Herzstück unter den systemischen Fragen. Als Beispiel mal, welche Auswirkungen hätte es für den Bereich Controlling, wenn Sie und Herr Schmidt sich weiterhin keine Informationen geben? Was erreiche ich jetzt mit so einer zirkulären Frage? Also ich kann mit so einer Frage komplexe Zusammenhänge beleuchten, in denen unterschiedliche Beteiligte verschiedene Verhaltensweisen an den Tag legen und ich kann das beleuchten, ohne dass alle, die daran beteiligt sind, dabei sein müssen. Dem Klienten helfe ich dann dabei, dass er nicht darüber nachdenkt, wer ist denn schuld an einem bestimmten Zustand, also mache ich etwas falsch oder ist es der blöde Herr Schmidt, der alles falsch macht, sondern ich helfe ihm dabei, ein Muster zu erkennen und dann mit mir gemeinsam zu überlegen, wie er dieses Muster so verändern kann, dass es zu einem besseren Ergebnis führt. Der zweite systemische Fragetyp, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist die sogenannte dissoziierende Frage. Im Coaching erlebt man es recht oft, dass der Klient mit seinem Problem ganz verhaftet ist, also assoziiert ist und sich sein ganzes Denken und Fühlen nur um dieses Problem dreht. Er sieht also den Wald vor lauter Bäumen nicht. Als Coach versuche ich dann dem Klienten möglichst schnell zu einer Außenansicht zu verhelfen. Also ihm, naja, einen Weg zu zeigen, wie er quasi mit dem Hubschrauber über den Wald fliegen kann. Im Ergebnis ist der Klient dann nicht mehr so stark verhaftet, assoziiert, sondern er löst sich von seinem Problem, also dissoziiert sich. Deshalb dissoziierende Frage. Als Beispiel, was würde Ihr Chef in genau so einer Situation tun? Oder stellen Sie sich vor, ein Unbeteiligter würde jetzt den Raum betreten. Wie würde der die Situation beschreiben? Oder noch ein Beispiel, wenn Sie sich mal selbst von außen betrachten, was wäre jetzt besonders wichtig zu tun? In dem Fall könnten Sie sogar noch den Klienten bitten, aufzustehen und mal auf seinen leeren Stuhl zu schauen. Das würde sogar noch die Dissoziation, also diese Abtrennung, verstärken. Mit diesen einfachen Fragen beame ich in Anführungsstrichen den Kunden in eine Außenansicht und damit bekommt er erstmal Luft, um seine Situation neu zu überdenken. Der dritte und letzte Fragetyp systemischer Fragen sind die sogenannten hypothetischen Fragen. Bei hypothetischen Fragen tue ich so, als hätte ich ein Ziel schon erreicht und dann frage ich, wie ich denn wohl dahin gekommen bin. Ich nehme also den Erfolg gedanklich vorweg mit allen Auswirkungen und mache mir dann Gedanken über den Weg dorthin. Als Beispiel, angenommen, Sie würden heute in einem Jahr auf das erfolgreiche Projekt zurückblicken. Welche Meilensteine auf Ihrem Weg waren besonders wichtig? Oder angenommen, die ganze Verhandlung wäre schon gelaufen mit einem super Ergebnis. Worauf hätten Sie in dem Gespräch geachtet? Was hätten Sie angesprochen und was nicht? Das ist wirklich ein ganz einfacher psychologischer Trick, den ich hier mache, aber der hat oft absolut verblüffende Wirkung. Im letzten Podcast habe ich Ihnen ja zwei Tipps an die Hand gegeben, wie Sie effektiver fragen. Und heute möchte ich diese Tradition dann zu einem guten Ende führen und mit zwei einfachen Fragetipps schließen, damit Sie wieder was Handfestes mitnehmen können. Also, es geht darum, wenn Sie wirklich wissen wollen, was jemand denkt, meint oder fühlt, dann ist der erste Tipp, stellen Sie eine offene Frage. Und der zweite Tipp ist, bieten Sie in Ihrer Frage keine Optionen, also Möglichkeiten an. Das meint, fragen Sie nicht, denken Sie, dass sich das Projekt 2 oder 3 Monate verzögert. Vielleicht denkt Ihr Gegenüber doch, dass es sich 6 oder 8 oder 12 Monate verzögert. Fragen Sie, wie lange wird sich das Projekt verschieben? Ja, alles, was Sie jetzt über Fragen gehört haben, nützt Ihnen nichts, wenn es Ihnen so ergeht wie einem Psychoanalytiker in einem Cartoon, den ich neulich gesehen habe. Sie sehen also in bester freudscher Manier den Psychoanalytiker in einem Sessel sitzen, neben ihm die Couch mit dem Patienten und der Psychoanalytiker fragt dann, was ist Ihr Problem? Und über den Patienten sehen Sie nur so eine Gedankenblase und da steht drin, ich behalte immer alles für mich. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der 5. Podcast zum Thema Coaching. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten wieder etwas für sich mitnehmen. Die Shownotes zu diesem Podcast finden Sie wie immer unter www.das-abenteuer-coaching.de. Und da wir ja jetzt schon so schön in den systemischen Theoriegrundlagen gewühlt haben, möchte ich im nächsten Podcast über einen zweiten großen theoretischen Eckpfeiler im Coaching sprechen, den Konstruktivismus. Das hat nichts mit Architektur zu tun und das ist auch kein neuer Malstil, der in Konkurrenz zum Kubismus tritt. Lassen Sie sich einfach überraschen. Über Fragen und Anregungen und jede Art von Kritik freue ich mich wie immer, also schreiben Sie mir. Und bitte bleiben Sie uns treu unter www.dasabenteuerleben.de. Alles Gute, Ihr Sebastian Stockebrandt.